In meiner Arbeit unter den Geflüchteten habe ich, ja, wie ich finde, das Vorrecht, eigentlich immer wieder über die Grundlagen auch unseres Glaubens zu reden, darüber, worum es geht im Glauben, was es heißt, gläubig zu sein, wie ich meinen Glauben auch ganz praktisch leben kann. Und so kommen wir immer wieder in den Gesprächen, die ich führe, halt an diesen Punkt, wo sich die Frage stellt, ja, was muss ich denn jetzt eigentlich machen, wenn ich Christ werde? Was sind meine Aufgaben? An welche Regeln und Gebote muss ich mich halten? Oder es gibt auch immer wieder die Diskussion, ob es überhaupt Regeln gibt. Habe ich nicht die Freiheit in Christus? Gerade für die Leute, die aus einer Religion kommen, wo es ganz starke Regeln und Gesetze und Hierarchien gibt und wo die Frage, ob ich ein guter Gläubiger bin oder nicht, sich nur darüber definieren, ob ich bestimmte Regeln einhalte oder nicht. Gerade für diese Menschen ist es eine große Frage und eine große Spannung, inwiefern ich mich nun an Dinge halten muss oder oder ob ich eigentlich machen kann, was ich möchte. Was heißt es, gläubig zu sein? Wenn ich mit den Menschen diskutiere über verschiedene Dinge, dann muss ich ihnen leider immer wieder sagen, ja, wir haben zu bestimmten Themen in der Bibel verschiedene Ansichten. Die Leute, mit denen ich mich treffe, sind auch in ganz verschiedenen Gemeinden in Graz unterwegs. Von der katholischen Kirche über die evangelische Kirche, Baptisten, Pfingstler, Freikirche. Ganz verschieden. Und so hat jeder auch verschiedene Lehre schon mitbekommen, verschiedene Ansätze, nach denen er sich richtet. Und dann stehen wir manchmal im Gespräch da und dann sind sie ziemlich überfordert, weil sie nicht so genau wissen, woran soll ich denn jetzt eigentlich glauben und woran soll ich mich halten. Und wenn ich dann noch manchmal im Gespräch sage, du, auf deine Frage habe ich eigentlich gar keine Antwort, oder da hat eigentlich fast niemand eine Antwort drauf, wie Gott das jetzt meint oder halt irgendwie so, dann sind sie oft ganz enttäuscht. Und mit dem Wissam hatte ich zuletzt ein Gespräch, wo er mir gesagt hat, du, ich mag es echt gerne mit dir über den Glauben zu reden, aber das ist schon unhöflich von dir, dass du mir manchmal einfach keine Antwort gibst auf meine Frage. Und er hat gesagt, ich kann schon so gut Deutsch, du kannst mir das schon erklären und ich verstehe das auch, ich habe studiert, es ist nicht so kompliziert für mich. Und dann habe ich ihm gesagt, das liegt nicht daran, weil ich dich irgendwie nicht für intellektuell genug halte oder weil ich dich nicht leiden kann, sondern weil wir einfach auf manche Fragen keine Antwort haben. Und da war er ganz erstaunt, er hat gesagt, bei uns, du musst halt einfach nur den richtigen Fragen, der gerade das Sagen hat, oder halt das richtige Buch aufschlagen und da steht die Antwort drin. Und der Wunsch, der dahinter steht, der ist ja, total positiv. Der Wunsch, es richtig zu machen, richtig zu leben für Gott. Aber der Ansatz, die Prägung, aus denen eben ganz viele Leute kommen, der ist halt eben der, okay, ich muss es halt einmal lernen, einmal die Regel auswendig können und dann halte ich mich daran und dann bin ich ein guter Gläubiger. Und das ist natürlich im christlichen Glauben eine große Herausforderung, denn ja, zu vielen Themen gibt es unterschiedliche Meinungen und auch, ja, unterschiedliche Begebenheiten, Dinge, die wir ganz unterschiedlich interpretieren und leben können. Verschiedene Formen der Frömmigkeit und des gelebten Glaubens. Und ja, so möchte ich heute Morgen mit euch einen Text lesen, der auch irgendwo diese Spannung ein bisschen betrachtet. Wir haben gerade eben schon gehört, auch eine Begegnung von Maria und Martha. Und den Text, den ich heute Morgen lesen möchte mit euch, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 38 bis 42, eine weitere Geschichte, wo Maria und Martha Jesus begegnen. Lukas 10, 38 bis 42, dort heißt es: Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er, damit ist Jesus gemeint, in ein Dorf kam. Und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es sich nicht, dass meine Schwester mich alleine gelassen hat, dir zu dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eines aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden soll. Diese Geschichte von Martha und Maria, von zwei Schwestern, die sehr unterschiedlich auf diese Gegenwart, auf die Begegnung mit Jesus reagieren. Martha, die sieht, welche Aufgaben alle zu erledigen sind, die sieht, was getan werden muss, die sich aufopfert und hier sogar mehr tut, als sie eigentlich in der Lage ist zu leisten. Und dann Maria auf der anderen Seite, die ja einfach die Gegenwart von Jesus genießen kann, ungeachtet auch dessen, was die anderen Leute um sie herum vielleicht denken und meinen mögen. Ein Unterschied, der sehr schnell zu Streit führen kann, wie wir auch hier in dieser Geschichte sehen und wie wir, denke ich, auch sehr gut nachvollziehen können. Und diese Begegnung der beiden, ja, scheint auf den ersten Blick vielleicht auch uns zu fragen, wer von beiden bin ich? Wie hätte ich selber reagiert? Bin ich eher der Mensch, der sofort anpackt, wie die Martha? Oder bin ich eher der, der ja wirklich diese Stille und Ruhe vor Jesus sucht und braucht? Die Frage, die vielleicht auch dahinter steht, ist, dass wir uns vergewissern wollen, ob unsere eigene Haltung, unser eigenes Verhalten das Richtige ist. Ob wir im Recht sind oder ob der andere im Recht ist. Und dann vor allem auch bei solchen Themen, dann können wir uns hinsetzen, die Bibel aufschlagen und gegenseitig Bibelverse miteinander vergleichen und dann können wir sagen, ja, aber schau doch so, wie Martha das gemacht hat, wenn wir etwa lesen in Hebräer 13, Vers 2, da heißt es, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige von euch, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Oder in Matthäus 25, 35, wenn Jesus darüber redet, wie diejenigen sind, die mit ihm im Himmelreich sein werden. Und da sagt er, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Oder auch der Missionsbefehl, das ist Aktion pur. Da geht's nicht um rumsitzen und zuhören, sondern da geht's darum, rauszugehen und was zu tun. Wenn Jesus sagt, geht hin in alle Welt. Aber dann schauen wir auf die andere Seite, auf Maria und lesen etwa in Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus euren Werken, damit sich niemand rühme. Oder lasst ihr an meiner Gnade genügen, aus 2. Korinther 12, 9. Oder auch im Alten Testament, 5. Buch Mose, ja, ihr lieben Völker, alle Heiligen sind in deiner Hand. Sie werden sitzen zu deinen Füßen und werden lernen von deinen Worten. Und dann wahrscheinlich das schlagendste Argument auch für das Verhalten von Maria ist die Reaktion von Jesus selber, wenn er doch sagt, Maria hat das Gute erwählt, das nicht von ihr genommen werden soll. Und so könnten wir weitermachen, Argumente für das eine und für das andere finden. Aber ich denke, gerade wenn wir so massiv auch beide Dinge in der Bibel finden, dann zeigt es doch, dass beides seine Berechtigung, beides seinen Platz hat. Die Frage, die sich hier stellt, ist doch nicht, ob die Handlung an sich richtig ist. Beide Handlungen, beide Taten, beide Arten sind richtig, auch die von Martha. Marias Leben ist losgelöst von dieser Welt. Sie kümmert sich nicht um das, was um sie herum geschieht und was die Leute um sie denken mögen. Stattdessen handelt sie nach dem, wozu Jesus sie auffordert. Martha stattdessen lebt in einem starken Bezug zur Welt. Sie ist hingewandt dazu. Sie sieht die menschlichen Bedürfnisse von Jesus und ist bemüht und besorgt, sich um ihn zu kümmern. Und es ist nicht schlussendlich auch Martha, die Jesus einlädt, in ihr Haus zu kommen, die diese Situation überhaupt erst ermöglicht, die ja auch so symbolisiert vielleicht in gewisser Art und Weise, was Gastfreundschaft heißt. Martha und Maria, zwei Typen, die wir ja vielleicht auch hier in unserer Gemeinde kennen und wiederfinden, wo wir denken, ja, diese oder jene Person, sie ist vielleicht eher so und so. Das ist vielleicht, wie wir schnell denken, aber ich finde, Martha und Maria, das sind doch eigentlich auch zwei Persönlichkeiten in uns. Zwei Dinge, ja, wie wir handeln und denken, zwei Arten zu glauben, zwei Möglichkeiten, wie wir auf Jesus reagieren können. Vielleicht auch zwei Stimmen in meinem Kopf, die immer wieder damit ringen, wie ich denn nun meine Zeit für Jesus gestalte oder mit Jesus gestalte, die darum kämpfen, auch in dieser Frage, was jetzt nun dran ist, mir Zeit zu nehmen für ihn oder doch für meinen Nächsten, für meine Familie, meine Freunde, sich einzusetzen in der Gemeinde und sich zu engagieren. Und so wirft dieser Text seit vielen hundert Jahren immer wieder diese Frage und diese Spannung auf, wie wir nun Gott wirklich begegnen können, wie wir dieser Liebe, die er uns entgegenbringt, in der rechten Art und Weise antworten können. Ist es die Ausrichtung nach außen hin, in der Aktion, zu den Menschen, die Jesus ja auch erreichen möchte mit seinem Evangelium? Oder ist es die Konzentration auf innen, auf Jesus und auf meine Beziehung zu ihm? Das ist eine wichtige Frage, die wir uns für unser eigenes Leben, für unseren persönlichen Glauben immer wieder stellen müssen, aber natürlich auch eine Frage für uns als Gemeinde, wenn wir überlegen, welche Programme bieten wir an, wie ist unsere Ausrichtung, was für Dinge tun wir unter der Woche als Gemeinde. Das Schöne ist ja zunächst einmal, dass Jesus ja hier auch direkt antwortet in dieser Geschichte, dass er auf diese Reaktion auch von Martha eingeht, wenn er sagt, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eines aber ist nötig. Maria aber hat das Gute erwählt, das nicht von ihr genommen werden soll. An vielen Stellen in der Bibel fehlt uns die Antwort und wir würden sie uns wünschen. Hier haben wir eine, aber so ganz klar und eindeutig ist sie vielleicht dann doch nicht. Denn was meint er damit? Was ist dieses eine? Wir spüren schon irgendwie, ja, das Verhalten von Martha an diesem Punkt dürfte nicht richtig gewesen sein und so wie Maria sich verhalten hat, ist es das, was Jesus sich wünscht. Aber was ist das eine? Was ist das Kriterium, das bestimmt, wann ich mich so oder so verhalten soll? Worum geht es in dieser Geschichte? Warum lesen wir diese Gegenüberstellung der beiden Verhaltensweisen von Maria und Martha? Zum einen, denke ich, können wir ganz allgemein sagen, dass es einen gewissen Vorrang gibt. Vor dem Tun kommt das Hören. Bevor ich selber etwas geben kann, muss ich zunächst einmal empfangen. Bevor ich gesendet werde in den Dienst, muss ich zugerüstet sein. Bevor ich anderen das Evangelium bringe, muss ich es selber empfangen haben. Aber ich denke, hier gibt es auch noch eine zweite Ebene, nämlich Maria hat etwas erkannt. Und das werden wir auch noch sehen in der Geschichte oder in der Lesung, die wir vorher gehört haben. Maria sieht, worum es Jesus jetzt geht, in dieser konkreten Situation. Maria, sie hat ein Gespür für den Moment und für die konkrete Situation. Und sie ist sich auch nicht zu schüchtern oder zu schade, darauf zu reagieren, ungeachtet dessen, was die Leute um sie herum denken mögen. Denn dieses Verhalten von Maria, sich zu den Füßen Jesu zu setzen, dieser Platz, der war im alten Judentum, in dieser Beziehung zwischen Schüler und Meister, zunächst einmal sowieso nur den Männern vorbehalten, aber auch dem wichtigsten Schüler, dem angesehensten Schüler, dem vielversprechendsten. Das war der Ehrenplatz zu den Füßen von Jesus. Aber Maria, sie kümmert das nicht, was weder ihre Schwester von ihr denkt, die sich dort abplagt und abmüht, und sie kümmert es auch nicht, was die Jünger von Jesus gedacht haben mögen. Eines aber ist nötig. Zuerst kommt die Konzentration auf Jesus, das Hinschauen und Reagieren auf ihn. Das ist das eine, von dem wir hier in diesem Text lesen. Aber was heißt das jetzt für uns ganz persönlich, konkret, heute Morgen? Aber auch für uns als Gemeinde? Heißt es, dass wir auch dieses eine, dass wir ja uns zurückziehen sollen aus diakonischer Arbeit, aus Dingen, wie wir Leuten helfen, in der Nächstenliebe, dass wir diese Programme zurückfahren sollen und in uns kehren, im Gebet nur noch die Stille suchen vor Gott oder die persönliche Beziehung und dem immer den Vorrang geben? Nein, ich denke, das ist es nicht, was Jesus hier meint. Warum an diesem einen Tag das eine, die Konzentration auf Jesus nötig? weil es eben an diesem einen Tag, in dieser Situation, das ist, was Jesus sich gewünscht hat. Weil es das gewesen ist, was Jesus gefallen hat. Wäre Jesus müde und hungrig, mit hängenden Augen und knurrendem Magen bei Martha und Maria eingekehrt und Maria hätte sich seelenruhig zu den Füßen Jesu gesetzt, hätte vielleicht ein paar Fragen gestellt und mal geschaut, was Jesus ihr zu sagen hat? Wäre das Liebe gewesen? Wäre das das gewesen, was Jesus gebraucht hätte? Mit Sicherheit nicht. Liebe ist, wenn ich dem anderen das gebe, was er jetzt braucht. Liebe drückt sich nicht darin aus, dass ich mich dem Liebe drückt sich darin aus, dass ich mich dem anderen zuwende, dass ich seine Bedürfnisse spüre, darauf eingehe und mich ihm annehme. Liebe heißt, dem anderen das zu geben, was er jetzt braucht, nicht irgendwann, nicht allgemein. Und nun kommen wir an den Punkt, wo es herausfordernd wird und wo es auch in den Gesprächen, die ich immer wieder mit den Flüchtlingen habe, herausfordernd wird, denn sie sagen mir, ja, jetzt weiß ich ja wieder nicht, was ich tun soll. Jetzt kann ich ja nicht einfach nachlesen und da steht's und dann kann ich das als Blaupause nehmen und einfach immer so handeln. Das, was Jesus heute von mir möchte, was er jetzt von mir möchte, das kann ich nur im Hören und in der Reaktion auf Jesus herausfinden. Und das geschieht jeden Tag wieder aufs Neue. Liebe zu Jesus heißt, sich an ihn auszurichten. Nicht nur auf seinem Wort. Es ist interessant, ich habe mal einen katholischen Priester getroffen, der ein Seminar gehalten hat und er hat gesagt, er glaubt nicht an ein Buch, sondern an eine Beziehung und eine Person. Fand ich ganz stark. Das ist auch ein großer Unterschied zu den Leuten, mit denen ich zu tun habe. Das, was bei uns Jesus ist, das ist für sie ihr heiliges Buch. An dem orientieren sie sich, daran darf nicht gerüttelt werden. Das übernehmen sie eins zu eins, ohne es zu hinterfragen. Unser Glaube ist ein Glaube, der auf Beziehung beruht, auf einer Beziehung zu Jesus. Und ja, in der Bibel lesen wir ganz viele Dinge, die uns helfen zu erkennen, was richtig und was falsch ist, die uns auch erkennen in bestimmten Situationen, wie wir handeln sollen, aber eben nicht immer. Das, was wir konkret tun sollen, das erfahren wir im Hören und im Gespräch auf Jesus selber. Das ist das eine, was Maria hier tut. Sie fokussiert sich auf Jesus und ist sich nicht zu schade, ungeachtet dessen, was andere Leute von ihr halten, darauf zu reagieren. Und was ist nun mit Martha auf der anderen Seite? Ich finde, so schnell, wenn wir Gegenüberstellungen auch in der Bibel lesen, wo vielleicht auch vielleicht schnell klar ist, wer hier der vermeintlich Gute ist und der falsch handelt, dann sagen wir, ja, das ist ja eh klar, dass ich so reagieren sollte und dass das andere falsch ist. Aber wie schnell geht es uns doch auch genauso wie der Martha? Vielleicht besonders dann, wenn wir Gott besonders dienen wollen. Ganz egal, ob wir jetzt im vollzeitlichen Dienst stehen oder ob wir besonders engagiert sind in der Gemeinde, dass wir über das viele Tun für Jesus vergessen, eigentlich auf ihn zu hören und bei ihm zu sein. Dass wir vergessen zu hören, was er eigentlich braucht und von uns möchte. Maria hat viel getan und Jesus sagt es ja auch, aber sie hat die Situation nicht erkannt und missverstanden. Maria hat über die vielen Aufgaben, die sie zu erledigen dachte, Martha hat über die vielen Aufgaben, die sie zu erledigen hatte, den Blick auf Jesus verloren. Und auch wir, glaube ich, orientieren uns oft oder vielleicht zu oft an den Nöten und Problemen, die um uns herum geschehen. An den Dingen, die falsch laufen, bei uns in der Gemeinde, in der Welt, in den Leuten, die uns begegnen. Und ich glaube, dass dann, wenn wir uns zu stark an den Nöten und Problemen um uns herum ausrichten und fokussieren, ja, dann ist es nicht mehr Jesus, der uns leitet, sondern dann ist es eigentlich der Teufel, der uns mit all den Steinen, die er uns in den Weg legt, vor uns hertreibt und lenkt. Dann sind wir nur noch dabei zu reagieren auf die Probleme und Dinge, die alle schwierig und herausfordernd in unserem Leben sind und werden nicht mehr geleitet und geführt von Jesus. Die Folge ist, wir sind überfordert, entmutigt, wir brennen aus. Wir sind verunsichert und überfordert und mit dieser Situation gehen wir alle sehr verschieden um. Und das, was dann auch oft ist, geschieht, dass wir anklagen, genauso wie wir es hier auch erleben. Sieh doch die Maria, die sitzt da nur rum und ich mühe mich ab. Und wenn die Maria das so gemacht hätte wie ich, dann hätten wir die Leute alle viel besser versorgt. Wenn nur mein Bruder oder meine Schwester in der Gemeinde sich so einsetzen würde wie ich, nur so viele Bibelstunden halten würde, nur so viele Dienste in der Gemeinde übernehmen würde, dann könnten wir viel, ja, viel mehr tun, dann könnten wir viel stärker Licht auch sein vielleicht für den Ort, wo wir sind, könnten wir viel mehr Leute erreichen. Und da wird Zwietracht gesät. Und das ist das, wie wir vom Teufel vor uns hergetrieben werden. Das ist das, was er auch möchte. Der zweite Unterschied ist hier, wie sie reagieren, die Haltung der beiden Schwestern, die auch wir für uns hinterfragen können. Wie begegne ich Jesus? Wie begegne ich aber auch meinen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde? Auch wenn sie unterschiedlich sind, auch wenn sie unterschiedlich handeln, begegne ich ihnen in Liebe und in Wertschätzung oder in Anklage und möchte ich, dass sie eigentlich so handeln und so reagieren wie ich selber. Die Not dieser Welt, vielleicht auch die Probleme in unserer Gemeinde, sie sind viel größer als wir selber. Sie sind größer, als dass wir sie auf unseren Schultern tragen könnten. Und wer meint, die Last und Not dieser Welt tragen zu können, der verwechselt sich selber mit Jesus. Und der legt sich ein Kreuz auf, das Gott nicht für uns bestimmt hat. Die Welt retten, das kann nur Gott selber. Der Auftrag an uns ist das nicht. Der Auftrag als uns, für uns, ganz persönlich, aber auch als Gemeinde, ist auf Gott zu hören, was er von uns möchte, wie wir ihm dienen sollen. Und das kann immer wieder ganz verschieden aussehen. Unser Auftrag liegt in der Konzentration auf Jesus, damit ich die richtige Person zur richtigen Zeit mit der richtigen Aktion sein kann, so wie Jesus es sich von uns wünscht und wie wir es hier von Maria in diesem Text lesen. Jesus war da, um zu lehren und von der Liebe des Vaters zu erzählen und nicht, um ein besonders üppiges Mahl zu sich zu nehmen und bedient zu werden. Die viele Arbeit und die viele Mühe, die wir für Jesus tun, sie ist kein Ersatz für die Beziehung zu Jesus und die Zeit, die wir mit ihm verbringen sollten. Und dann möchte ich an dieser Stelle zum Schluss auch noch einmal auf diese Geschichte zurückkommen, die wir vorher gehört haben, auf diese andere Begegnung von Maria und Martha zusammen mit ihrem Bruder Lazarus, wo Jesus wieder zu Gast ist. Und wie reagiert Maria hier? Das ist auch interessant, denke ich, auch diese beiden Geschichten einmal gemeinsam zu betrachten, denn diesmal ist Maria nicht die Person, die einfach nur da sitzt und hört. Aber wieder ist sie die Person, die offensichtlich, ja, Jesus ganz anders wahrnimmt mit all seinen Bedürfnissen. Vielleicht hat sie gespürt, auch an diesen Tagen, bevor Jesus stirbt und ans Kreuz geht, dass ihn Dinge bewegen, beschäftigen, hat abgelesen an seinen Augen, dass Jesus etwas bewegt, dass er bedrückt ist, hat wahrgenommen, dass dies die Gelegenheit ist, Jesus zu salben für das, was ihm bevorsteht. Und wieder handelt sie, ungeachtet dessen, was die Leute um sie herum denken. Wieder kommt sofort die Anklage in Form der Jünger. Aber wieder stellt sich Jesus auch zu dem Verhalten von Maria und weist seine Jünger zurecht, wenn er sagt, lass sie, es soll gelten für den Tag meines Begräbnis. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Vielleicht denken wir manchmal, was könnten wir nicht alles Gutes tun? Oder was müssten wir tun mit unserer Zeit? Viel radikaler sein. 24/7, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, immer schaffen für Jesus. Das müsste doch das sein, was Jesus gefällt. Aber das ist es nicht. Ich finde, was wir an Maria sehen können, ist, dass es eben beides ist. Das Ruhen bei Jesus, aber auch die Tat. Nicht so vielleicht immer, wie es bequem ist für uns. Das heißt nicht, dass es uns nicht herausfordern kann. War mit Sicherheit auch herausfordernd für Maria, so zu handeln, wie sie es getan hat. Maria schaut auf Jesus und reagiert. Und ich denke, das können wir lernen aus diesen beiden Geschichten, die wir auch gehört haben. Was wir dann tun in unserem persönlichen Leben oder auch als Gemeinde, das ist verschieden. Aber der Grund, warum wir das tun, das ist immer der gleiche. Die Frage, die es zu Beginn gestellt worden ist, worin zeigt sich die Liebe zu Gott? Die Antwort ist, wie ich finde, indem wir Jesus in das Zentrum unseres Lebens stellen und auf ihn schauen. Indem wir auf ihn reagieren und uns von ihm leiten lassen. Und das jeden Tag aufs Neue. Jesus lieben, das heißt, das zu tun, was er heute von uns möchte. Amen.